Am Ende eines langen Weges bist du alles, was bleibt, das Entscheidende. Auf diesen Gott will Jesus auch unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit immer wieder richten. Wir haben am vergangenen Sonntag die erste Seligpreisung miteinander betrachtet und wir wollen an dieser Stelle heute fortsetzen. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 4 heute. Der letzte Vers, den ich lese, aber um des Zusammenhangs willen lese ich noch einmal von Anfang an. Matthäus Evangelium Kapitel 5 von Vers 1 bis 4. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Einige kennen vielleicht den Spruch: Indianerherz kennt keinen Schmerz. Ich kann mich erinnern, das als Kind hin und wieder gehört zu haben, wenn sich jemand wehgetan hat oder ziemlich enttäuscht war. Erwachsene oder Spielkameraden haben das dann gesagt. Mit dem Unterton, auch wenn es weh tut, beißt die Zähne zusammen und dann durch. Nur keine Schwäche zeigen. Dieses Phänomen gibt es auch unter Christen. Nur keine Schwäche zeigen. Das wird von anderen unter Umständen hemmungslos ausgenutzt. Sobald du etwas von dir persönlich preisgibst, fängt vielleicht irgendwer an, darauf herumzuhacken. Und die Erfahrung lehrt, dass diese Befürchtung durchaus nicht aus der Luft gegriffen ist. Also werde ich mich hüten. Stärke ist angesagt. Innere Not eingestehen, Schwäche zugeben, Verletzungen preisgeben, weinen, all das ist verdächtig. Und so leben wir auch als Christen oft nach dem Motto: Indianerherz kennt keinen Schmerz. Macht ja ehrlich gesagt auch etwas betreten, wenn plötzlich im Gottesdienst oder in einer Gruppenstunde oder Versammlung jemand losweint. Wie soll man sich in so einem Moment verhalten? Im ersten Augenblick sind alle irgendwie berührt und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Wäre doch besser, der würde draußen weiter weinen. Und außerdem sind wir Christen doch erlöst. Da ist doch eher Lobpreis angesagt. Trauern und Weinen passt da doch nicht so. Jesus hat all unsere Lasten getragen, er ist dafür am Kreuz gestorben. Die Vergangenheit ist ein für alle Mal erledigt, liegt hinter uns. Das wollen wir doch nicht wieder aufrühren. Und überhaupt, ich will meine Ruhe und ich will nicht, dass jemand mir zu nahe tritt. Und dennoch spüren wir manchmal unterschwellig, dass eben nicht alles in Ordnung ist. Die Vergangenheit holt uns ein. Ich kann noch so viel davon reden, dass Jesus dafür gestorben ist. Ich spüre meine Verletzungen, meine Schwächen, meine Angst. Ich merke, wie ich mich im Kreise drehe um meine Not. Ich empfinde meine innere Zerrissenheit. Vielleicht sind da uralte Verletzungen vom Elternhaus her. Vielleicht vom Erziehungsstil meiner Eltern. Wer das neue Buch über den amerikanischen Präsidenten liest, das seine Nichte vor 4 Wochen, glaube ich, herausgebracht hat, der wird einiges Erschütternde über die Familiengeschichte erfahren, aus der dieser Mann stammt. Der Erziehungsstil hat ganz bittere Spuren hinterlassen. Und ich habe es geschluckt. Indianerherz. Indianerherz kennt keinen Schmerz. Zähne zusammenbeißen und durch. Vielleicht haben andere meine Schwächen schadenfroh ausgenutzt und mich bloßgestellt. Ich habe darum gekämpft, niemanden etwas merken zu lassen. Ich habe mich bemüht, die Erwartungen anderer, die ich an mich herangetragen sah, zu erfüllen, damit sie mich endlich akzeptieren, anerkennen. Und am Ende stand ich dann doch alleine da. Ich habe jahrelang versucht, mich mit meinen inneren Verletzungen irgendwie zu arrangieren. Nach außen so getan, als macht mir das alles nichts aus. Aber innen drin habe ich gemerkt, die vergangen geglaubte Vergangenheit war manchmal plötzlich doch wieder da. Und dann habe ich vielleicht gebetet. Herr, vergib mir, wo ich gesündigt habe, wo ich schuldig geworden bin an anderen. Aber irgendwie klang es ziemlich pauschal und etwas hohl, etwas harmlos. Und weil ich mich nicht konkret versöhnt habe, sondern mehr so im Allgemeinen und Pauschalen geblieben bin, darum steht die Vergangenheit auf einmal auch wieder da. Und ich spüre und nage daran, da sind Mauern oder Mauerreste aus vielleicht längst vergangenen Tagen und Jahrzehnten. Aber Zähne zusammen und durch. Und im Übrigen, sollte wirklich was sein, kann der andere ja kommen. Indianerherz kennt keinen Schmerz. Zähne zusammenbeißen. Angesichts dessen sagt Jesus hier zu seinen Jüngern: Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Fragt man sich ja nun schon, wie bitte, habe ich das richtig verstanden? Jesus nennt die Trauernden glückselig. Wir haben doch gerade was von der Freude gehört. Wir müssten durch Uslar laufen und es müsste jeder uns was abspüren. Und ein atheistischer Philosoph hat gesagt, man müsste den Christen ihre Freude mehr abspüren. Jesus nennt hier die Trauernden glückselig. Was soll das für eine Art von Trauer sein, der Jesus hier Trost verspricht? In erster Linie ist hier nicht die gut verständliche menschliche Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen gemeint. Das spielt unter der Oberfläche mit eine Rolle, aber ist nicht die Hauptzielrichtung. Hier geht es um die Trauer über die Sünde und die himmelschreiende Not in dieser Welt. Und damit geht es auch um die Trauer darüber, dass wir als Christen daran nicht unschuldig sind. Im Rückblick auf die erste Seligpreisung, die wir letzten Sonntag betrachtet haben, bedeutet das zuerst einmal eingestehen, dass ich vor Gott armselig bin, schuldig und belastet von meiner Vergangenheit. Mit einem Wort, im geistlichen Sinn arm, arm dran. Der nächste Schritt nach diesem Eingeständnis ist die Trauer. Das Weinen darüber, dass es so mit mir aussieht. Vor Gott Leid tragen um meine Sünde, um meine Unfähigkeit zu echter Versöhnung, um meine notvolle Vergangenheit, die manchmal ihre Krallen wieder nach mir ausstreckt. Vor Gott Leid tragen, dass die Atmosphäre in meiner Gemeinde davon beeinträchtigt wird, weil wir es nicht schaffen, über unsere Schatten zu springen. Weil wir nicht aufeinander zugehen und die Hand zur Versöhnung reichen können. Ich lasse es mir wehtun, dass viele in ihrem eigenen Loch sitzen, versuchen, eine vorteilhafte Rolle zu spielen und die Distanz zu wahren. Ich weine darüber, dass wir zwar immer wieder von Einheit und Einigkeit reden, aber es so schwer schaffen, das zu leben. Wer so trauert, Leid trägt und weint um unser Verflochtensein, auch als Christen, in die Sünde und die Not dieser Welt, der ist ganz, ganz nah an Jesus dran. Wer so trauert in diesem Sinne, der ist ganz, ganz nah an Jesus dran. Warum? Weil Jesus geweint hat über die Unfähigkeit und den Unwillen der Menschen, ihn zu verstehen. Er hat geweint über ihre Verhärtung und ihr Steckenbleiben in der Sünde, in der inneren Zerrissenheit und der Not, die dann im Gefolge daraus erwächst. Als Jesus sich Jerusalem näherte und die Stadt sah, brach er in Tränen aus, weinte über sie. Obwohl die Leute alle am Straßenrand dastanden und Hosianna und Halleluja und hoch dem König, der da kommt, riefen. Und mittendrin in dieser Festversammlung, in diesem Lobpreis Gottes, einer, dem auf einmal die Tränen über das Gesicht fließen und er sie nicht mehr zurückhalten kann, weil er hinter den ganzen Lobpreis guckt. Eine Woche später zeigt sich ja dann auch, was wirklich hinter dem Lobpreis stand. Nachdem Sünde im Volk Israel geschehen war, berichtet der Priester Esra im Alten Testament: Als ich diese Sache hörte, da zerriss ich mein Kleid, ein Ausdruck im Alten Testament der Betroffenheit, der Trauer, und ich saß wie betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Und dann fährt der Bericht weiter fort: Während Esra betete und weinend vor dem Haus Gottes die Schuld bekannte. Und es war noch nicht mal seine eigene Schuld. Er selber war überhaupt gar nicht persönlich betroffen davon. Während Esra betete und weinend vor dem Haus Gottes die Schuld bekannte, versammelte sich um ihn eine zahlreiche Versammlung. Denn auch das Volk weinte unter vielen Tränen. Glückselig die Trauernden. Das ist gemeint mit der Trauer in dieser Seligpreisung. Solche Trauernden nennt Jesus glückselig, Menschen, die ihre Armut vor Gott eingestehen und darüber Leid tragen. Hast du je über dich selbst geweint? Hast du je geweint über deine Gemeinde, über Rechthaberei, über Misstrauen, über Unversöhnlichkeit, über Gleichgültigkeit, über Klatsch und Tratsch hinter dem Rücken von Betroffenen? Hast du je darum Leid getragen, dass so etwas unter Christen vorkommt? Darüber, dass es scheinbar dicke, unüberwindbare Mauern gibt zwischen Christen? Dann gilt dir diese Seligpreisung: Glückselig die Trauernden. Nun mag sich mancher fragen, wieso eigentlich? Ich bin also echt nicht der Typ, der so schnell heult. Ich brauche das Taschentuch höchstens für andere, wenn die in so eine Situation kommen. Diese weinerliche Masche da, das liegt mir einfach nicht. Ist nicht mein Ding. Was soll all dieses Gerede? Also langsam kann er jetzt auch die Kurve kriegen. Ich halte mehr davon, in die Hände zu spucken und den Karren wieder flott zu machen. Da muss man einfach einen auf den Tisch hauen, damit alle zusammenzucken und dann wieder spuren. Indianerherz. Interessanterweise preist Jesus hier die Trauernden glückselig und nicht die mit dem Indianerherzen. Warum? Ganz einfach. Sie werden getröstet werden. Warum eigentlich nur sie? Weil nur die Trauernden ein Empfinden haben, wie es ist, wenn Gott einen mit seinem Trost und mit seiner heilenden Kraft berührt. Nur wer wirklich weiß, was Durst ist, wird ein Glas Wasser würdigen. Wenn wir zu Hause früher beim Essen irgendwie was Besonderes auf dem Tisch hatten und wir wollten noch gerne als Kinder was davon, von diesem Besonderen, eine besondere Wurst, ein besonderer Käse oder sonst was, und wir eigentlich schon genug gegessen hatten, dann sagten wir, ich habe noch Hunger. Und wir wussten genau, was wir wollten. Und wenn dann die Antwort kam, wenn du Hunger hast, kannst du jetzt noch ein Stück Brot essen. Dann waren wir beleidigt. Weil diesen Hunger hatten wir ja gar nicht mehr. Wir wollten das Besondere haben. Das Brot interessiert uns eigentlich viel weniger. Nur wer wirklich weiß, was Durst ist, wird ein Glas Wasser würdigen. Nur wer weiß, was Weinen ist, wird Gottes Trost wertschätzen. Weißt du, hast du das mal erlebt, wie sich das anfühlt, wenn man weint und jemand ist da, der legt einem den Arm um die Schulter und hält einen ganz fest, vor dem du deine Fassade nicht wahren musst, sondern deine Verzweiflung und Not herausweinen kannst. Hast du das mal erlebt? Jemanden, der dich in den Arm nimmt und nicht sagt, reiß dich zusammen. Was heulst du hier rum? Weißt du, dass Gott einmal im Alten Testament und zweimal in der Offenbarung genau als derjenige beschrieben wird, der nicht mit der Faust auf den Tisch haut, sondern behutsam Tränen abwischt? Getröstet werden die Trauernden. Der Trost, den Gott schenkt, umschließt auch die Vergebung. Wer über seine Sünde getrauert hat, der vermag zu ermessen, was es bedeutet, wenn Gott zu einem sagt, deine Sünde ist vergeben. Du bist mein geliebtes Kind, ich will dich heilen. Dieser Zuspruch von Gott, dem Vater der Barmherzigkeit, der setzt Kräfte in Menschen frei. Dagegen sind all unsere eigenen Kraftanstrengungen, unser Recht durchzusetzen, bestenfalls ganz laue Lüftchen. Aus so einer Zusage, und interessanterweise auch, wenn man sich das untereinander als Menschen zuspricht, ja, ich vergebe dir. Und ich vergebe dir. Und wir können uns wieder in die Augen gucken. Das setzt eine Energie in einen Menschen frei. Dagegen sind alle Kämpfe um Rechthaberei witzlos. Ein Hauch. Das setzt eine Dynamik in Gang, weil es die Kraft von Gott der Versöhnung ist, die dann anfängt, in uns zu wirken und zu arbeiten. Und danach spürt man mir die Erleichterung förmlich ab. Diesen Zuspruch erfahren die Trauernden. nicht die Fassadenkünstler und die mit dem Indianerherzen. Im Alten Testament bereits wird vom Auftrag des Messias, des Gesandten Gottes gesprochen, von Jesus also. Und das, was dieser Auftrag beinhaltet, das nimmt Jesus in einer Predigt in der Synagoge in Nazareth auf. Zu seinem Auftrag, das sagt er dort ausdrücklich, gehört: verbinden, die zerbrochen sind, die ein gebrochenes Herz haben, und die trösten, die trauern. So nachzulesen in Jesaja 61, von Jesus zitiert in Nazareth in der Synagoge. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Und genau das fängt in dieser Weltzeit an. Glückselig die Trauernden, denn sie werden Jesus erleben. Er spricht Frieden in ihre aufgewühlte Seele hinein. Er fängt an, innere Verletzungen zu heilen. Und zwar so zu heilen, dass nicht an der nächsten Ecke wieder gleich ein Trigger da ist, der das vorruft, sondern so zu heilen, dass ich mich daran erinnere als ein geschichtliches Ereignis der Vergangenheit. Aber es löst keine Emotionen mehr in mir aus, die mich runterziehen und kaputt machen. Jesus holt heraus aus der Verstrickung von Schuld. Sicher, das ist in dieser Weltzeit alles nur der Anfang. Vollständig wird es erst sein, wenn Gott seine Herrschaft unangefochten und endgültig ausbreiten wird. Aber in unseren Tagen bereits, in dieser Weltzeit, vermittelt er seinen Trost oft auch durch andere Gesandte, durch seine Leute, durch Nachfolger Jesu, die für seine Aufträge offen sind. Herr, wo brauchst du mich heute, um einem Menschen genau das zu vermitteln, was du ihm sagen möchtest? Menschen, die solcher Art getröstet werden, denen wird der Mund übergehen, weil ihr Herz voll ist von dem barmherzigen Trost und der gnädigen Zuwendung Gottes. In einem alten, heute kaum mehr gesungenen Lied heißt es in einer Strophe, und leider steht sie auch nicht mehr in unserem Feiern- und Lobenliederbuch drin: Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. Drum sag ich's noch einmal: Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Leider nicht mehr in unserem Liederbuch. Wer diesen heilenden Trost Gottes selbst erlebt hat, der wird interessanterweise frei von sich selbst und den Kreisen um sich selbst und frei für andere in Not. Der bekommt interessanterweise nach und nach eine veränderte Wahrnehmung. Der sieht in anderen nämlich nicht mehr den Konkurrenten, sondern Menschen, die Gottes Liebe genauso brauchen wie er selbst, weil jeder seine Verletzungen und seine Narben mit sich trägt. Und darum sagt Jesus hier: glückselig die Trauernden, denn Gott wird sie trösten. Sie werden den neuen Anfang erleben, den Gott ihnen schenkt. Wie das ist und wie das aussieht, davon singt ein Lied, das steht glücklicherweise noch in unseren Feiern- und Lobenliederbüchern drin. Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht. Denn wer Jesus Christus ansieht, sieht in Gottes Angesicht. Wie er Kranke heilt und wie er Sünder liebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, was wir am Eingang hörten. Ich stelle mir vor, dass Jesus so vor jedem von uns steht. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Wie er Sünder liebt, wie er jeden Menschen achtet und am Kreuz sein Leben gibt. Nichts ist, wie es war, und nichts bleibt, wie es ist, wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt und sein Leben lebt als Christ, als Nachfolger Jesu. Dann erstrahlt die Welt, und da kommt die Freude rein, automatisch. Dann erstrahlt die Welt in einem neuen Licht. Und man möchte das mit seinen Nachbarn teilen. Siehst du, wie schön das ist? Dann steht ihm der Himmel offen, weil Gott selber ihm verspricht: Ich bin da. Amen.